DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hier zwei unserer Themen: Milliardenstrafe für französische Großbank in den USA und Wanderarbeiter aus Osteuropa, die harten Jobs in der Fleischindustrie. Das und mehr jetzt. Ich bin Klaus Ulrich. Der Fall sorgt seit langem für Schlagzeilen. Die französische Großbank BNP Paribas hatte gegen US-amerikanische Handelssanktionen verstoßen und deshalb drohte ihr ein Entzug der Banklizenz in den USA. Doch dazu kam es nicht. Es blieb bei einer Geldstrafe, die allerdings ist rekordverdächtig hoch. Brigitte Scholtes.
Knapp 9 Milliarden Dollar umgerechnet, also 6,6 Milliarden Euro, muss die französische Großbank BNP Paribas zahlen, weil sie amerikanische Sanktionen gegen Iran, Kuba und vor allem Sudan umgangen und damit gegen amerikanische Gesetze verstoßen habe. Das ist die höchste Strafzahlung, die jemals gegen ein ausländisches Geldhaus in den USA verhängt wurde. HSBC war vor 2 Jahren noch mit einer Strafe von 1,9 Milliarden Dollar davongekommen, andere mit gut dreistelligen Millionenbeträgen. Bankenexperte Stefan Bongard meint dazu:
Bei BNP Paribas war es nochmal ein schwerwiegender Fall, der mit Sicherheit nicht 1:1 mit anderen Banken zu vergleichen ist.
13 Führungskräfte der größten französischen Bank müssen gehen. Gegen 45 Angestellte wurden Disziplinarstrafen verhängt. Das Institut darf zudem für 1 Jahr vom 1. Januar 2015 an keine Geschäfte in Dollar abwickeln. Das betrifft vor allem die Bereiche Öl und Gas. Die Banklizenz in den USA ist also nicht in Gefahr, aber nur, weil die Amerikaner ein Schuldeingeständnis verlangt hatten. Das lieferte Bankchef Jean-Laurent Bonnafé. Er äußerte tiefes Bedauern für das zurückliegende Fehlverhalten, das zu diesem Vergleich geführt habe. Und für die Zukunft versprach er in einer Mitteilung Besserung.
Wir haben heute einen umfassenden Plan angekündigt, um unsere internen Kontrollen und Prozesse zu stärken. Das wird in enger Abstimmung mit den Behörden der USA und unseren eigenen Regulatoren geschehen. Die Lösung dieser Angelegenheit bringt uns einen wichtigen Schritt voran.
Die Bank versicherte, kein Kunde und kein französischer Steuerzahler werde wegen der Strafe zur Kasse gebeten. Man werde auch wie im Vorjahr eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie zahlen. Das ist ehrgeizig, hatte das Institut doch bisher nur 800 Millionen Euro als Vorsorge zurückgelegt. Im zweiten Quartal will sie diese nun um weitere 5,8 Milliarden Euro aufstocken. Und doch zeigt sich die französische Regierung erleichtert. Nach Auffassung des französischen Finanzministers Michel Sapin könnte die Einigung Unsicherheiten beseitigen. Aus Sicht der französischen Aufseher bestrafe die Vereinbarung vergangener Aktivitäten, die Bank bleibe aber weiter in der Lage, unter befriedigenden Bedingungen arbeiten zu können.
Milliardenstrafe für BNP Paribas in den USA, Brigitte Scholtes war das. Der Mindestlohn ist hierzulande ein großes Thema, auch in der Fleischindustrie. Doch wer sorgt dafür, dass dieser Mindestlohn auch wirklich gezahlt wird? Daniela Reim zum Beispiel. Sie arbeitet in der Oldenburger Beratungsstelle für mobile Beschäftigte. Die gebürtige Rumänin fährt durch Deutschland und versucht, Wanderarbeitern aus Bulgarien und Rumänien zu ihrem Recht zu verhelfen. Hand in Hand mit der Gewerkschaft engagiert sie sich, muss aber leider oft passen.
Guten Morgen.
Daniela Reim betritt die Beratungsstelle für mobile Beschäftigte. Direkt am Oldenburger Bahnhof liegt das Büro in einer kleinen Seitenstraße im Hochparterre. Ein Rumäne, erzählt die zierliche mittelgroße Frau, rief sie auf dem Weg zur Arbeit an. Bei der Polizei war er, eine Anzeige will er erstatten. Und so schnell wie möglich nach Rumänien zurückkehren. Ihm fehlt aber das Geld für das Busticket. Daniela Reim kam vor 14 Jahren nach Deutschland. Der Liebe wegen, erzählt sie, was auch ihren deutschen Nachnamen erklärt. Auf dem Parkplatz steht ein schwarzer Bulli, ihr Arbeitsplatz für unterwegs. In Niedersachsen arbeiten ca. 10.000 Werkvertragsarbeiter aus Südosteuropa. Allein 6.000 davon im Südoldenburger Land, der Hochburg der deutschen Schlachtindustrie. Zu vielleicht 200 steht Daniela Reim bislang in Kontakt. Jetzt geht es nach Vechter. Die Caritas zahlt dem Rumänen das Busticket. Kurz hinter der Ortsausfahrt von Vechta steht direkt an der vielbefahrenen Bundesstraße 69 ein kleines Haus. Der Putz bröckelt, in die braune Haustür sind kleine Milchglasfenster eingelassen, die Jalousien sind heruntergelassen. Die Notunterkunft der Stadt Vechta. Im Zimmer rechts von der Treppe hat der Rumäne letzte Nacht Unterschlupf gefunden. Daniela Reim überreicht ihm das Geld für das Busticket. Er bedankt sich, aber sichtlich unwohl fühlt er sich in seiner Situation als Bittsteller. 40 Jahre alt ist der Rumäne. Im blauen Trainingsanzug steht er im Zimmer, die schwarzen Haare fettig und ungekämmt.
Er sagt, wo er das gewohnt hat, das war schon da.
Europaletten musste er reparieren. 35 Cent bekam er pro Stück. Er schaffte 200 am Tag. Knapp 60 Euro verdiente er in 10 Stunden Arbeit. Abgezogen wurden ihm neben den 150 Euro für den Schlafplatz noch 110 Euro für den Transport von Rumänien nach Deutschland.
Eigentlich hat er keine Ansprüche mehr an den Unternehmer, weil er denkt, er hat nicht die ganze Zeit gearbeitet. Und wenn das die Miete abgezogen wird und den Transport und so weiter, das bleibt nicht mehr viel übrig.
Die, die nach Deutschland kommen und hier weder ein Wort verstehen noch sprechen, bleiben bei der Jobsuche weiterhin dubiosen Lohnunternehmern ausgeliefert. Dabei wäre das ganze Problem mit einem Schlag gelöst, würden sich die Rumänen direkt an die Schlachtbetriebe wenden und sich dort um Arbeit bewerben. Seit Beginn diesen Jahres ist es ihnen im Zuge der Freizügigkeit ja auch möglich. Allerdings werden die Schlachthöfe freiwillig kaum auf Werkvertragsarbeiter verzichten wollen, sind sie doch deutlich billiger als festangestelltes Stammpersonal. Möglicherweise ändert sich dennoch bald Grundlegendes, sagt Matthias Brümmer, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten für die Region Oldenburg-Ostfriesland.
Wir haben ja jetzt mit dieser Branche nach einer langen, fast 10-jährigen Auseinandersetzung es hinbekommen, dass wir eine Tarifstruktur haben, die einen sogenannten Mindestlohn vorsieht. Er beginnt mit 7,75 Euro und wird sich bis Ende 2016 knapp auf insgesamt 8,75 Euro hinauf katapultieren. Und dann beginnt unsere Arbeit erst richtig. Denn dann werden wir richtig kontrollieren. Im Moment informieren wir die Kolleginnen und Kollegen, verteilen auch die Tarifverträge in allen Landessprachen. Und dann warten wir mal ab August, wenn die ersten Entgeltabrechnungen am Tisch liegen.
Haben sich die Tarifparteien einer Branche auf einen Mindestlohn geeinigt, greift hier das Arbeitnehmerentsendegesetz und mit ihm Mindestarbeitsbedingungen. Eine korrekte Lohnabrechnung gehört zwingend dazu, zudem Krankenversicherung, Meldepflicht aller Beschäftigten, bezahlte Urlaub, Mindestruhezeiten. Für Missstände haftet der Auftraggeber, also der Schlachthof, soweit man ihm nachweisen kann, davon gewusst zu haben.
Wenn man das mal so rückwärts betrachtet, sind wir ja eigentlich im letzten Jahr, Anfang des Jahres, einem echten Tiefpunkt in dieser Branche angelangt. Die hat ihren Ruf total versaut. Das kann man so deutlich sagen. Einmal über Lebensmittelskandale, die immer wieder aufgetaucht sind, aber auch dadurch, dass die soziale Frage überhaupt nicht beantwortet wird.
Kurz vor 18 Uhr. Ein langer Arbeitstag geht für Daniela Reim zu Ende. Sie ist auf dem Weg nach Oldenburg.
Es ist ja nicht einfach, mit dem ganzen Leid so umzugehen. Aber irgendwie versuche ich, mich abzuschalten, abends oder am Wochenende. Das klappt schon ganz gut. Und natürlich rege ich mich auf manchmal, wenn solche krasse Fälle gibt. Aber ich weiß, dass in der Zukunft besser aussehen wird.
Am Büro der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte stellt sie den Bulli ab. Morgen geht es wieder raus ins Südoldenburger Land zu den ausgebeuteten und verunsicherten Menschen aus Südosteuropa, die im Glauben nach Deutschland gekommen sind, um hier mit ehrlicher Arbeit gutes Geld zu verdienen.
Das harte Leben der Wanderarbeiter aus Osteuropa. Eine Reportage von Godehard Weierer. Stichtag 1. Juli 1944. Vor 70 Jahren trafen sich in dem kleinen Ort Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire die Finanzminister und Notenbankgouverneure aus 44 Staaten der späteren Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Sie schufen in einer dreiwöchigen Konferenz eine neue internationale Währungsordnung, die nach den beiden verheerenden und teuren Weltkriegen dringend benötigt wurde – das Bretton Woods-Abkommen. Zur Kontrolle und Durchsetzung des Abkommens wurden in der Folge die Weltbank und der Internationale Währungsfonds IWF geschaffen. Unsere Autorin Shang Danhong blickt zurück.
Als die Konferenz am 1. Juli 1944 in Bretton Woods beginnt, steht die Welt nach zwei Weltkriegen, auch wirtschaftlich und finanzpolitisch, vor einem Trümmerhaufen. Längst haben sich die Staaten vom sogenannten Goldstandard verabschiedet. Das heißt, ihre Währung ist nicht mehr fest an den Wert des Goldes gekoppelt. Schließlich haben sie zwei Kriege mit der Druckerpresse finanziert und hohe Inflationsraten in Kauf genommen.
Das hat letztlich dann zu einem Währungsabwertungswettlauf geführt, wenn man so will, zu einer Art Währungskrieg,
sagt Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Jeder will seine Waren billig verkaufen und schottet sich von anderen ab. Der Welthandel liegt brach. Die Welt braucht eine neue Währungs- und Handelsordnung. Darin sind sich die Teilnehmer der Bretton Woods-Konferenz einig. Zwei Konzepte stehen zur Diskussion. Das eine stammt aus der Feder des bekannten britischen Ökonomen John Maynard Keynes. Seine Idee ist, durch ein zu schaffendes Buchgeld die Forderungen und Verpflichtungen der Handelspartner gegeneinander aufzurechnen.
Der Punkt von Keynes, der ja Brite war, bestand darin, sozusagen nicht den Amerikanern die alleinige Verantwortung und auch die alleinige Macht über die Gestaltung des Weltwährungssystems zu überlassen,
sagt Dominik Geppert, Historiker an der Universität Bonn. Keynes Plan ist zum Scheitern verurteilt. Auf der einen Seite ist die damalige Welt für eine multilaterale Lösung nicht bereit. Auf der anderen Seite ist Keynes von Anfang an in einer schwachen Verhandlungsposition.
Keynes hatte das zusätzliche Problem, dass er sozusagen zu verhandeln hatte oder die britische Delegation zu verhandeln hatte, wie mit den britischen Kriegsschulden an die Amerikaner umzugehen sollte und vor allen Dingen mit der Geldknappheit, der Finanzknappheit der Briten am Kriegsende und in der unmittelbaren Nachkriegszeit, die auf einen ganz beträchtlichen amerikanischen Kredit angewiesen gewesen sind.
So Geppert. Schließlich setzt sich der White-Plan durch, benannt nach dem Beamten des US-Finanzministeriums Harry Dexter White. Sein Plan sieht eine internationale Währungsordnung mit dem Dollar als Leit- oder Ankerwährung vor. Das heißt, alle Länder verpflichten sich, den Wechselkurs ihrer Währungen nur in einer bestimmten Bandbreite vom Dollar abweichen zu lassen. Im Gegenzug garantieren die USA, den Dollar jederzeit in Gold umzutauschen. Im Anschluss an die Konferenz werden der Internationale Währungsfonds und die Weltbank als flankierende Institutionen gegründet. 1947 kommt das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, kurz GATT, hinzu. Alles zusammen wird zum Bretton Woods-System, das ohne Zweifel zur Belebung des Welthandels beigetragen hat. Da aber der Welthandel zum größten Teil über die Leitwährung Dollar abgewickelt wird, bedeutet mehr Handel mehr Bedarf an Dollar. Das offenbart den Widerspruch des Bretton Woods-Systems. Wie kann der Rücktausch in Gold gesichert werden, wenn immer mehr Dollars im Umlauf sind? Schnell haben die Amerikaner gemerkt, dass sie durch den Status der Leitwährung so viel Dollar drucken können, wie sie wollen. Von diesem Privileg machen sie reichlich Gebrauch und leisten sich ein Leistungsbilanzdefizit. Das bedeutet, dass sie mehr konsumieren als produzieren. Zudem reißt der Vietnamkrieg ein immer größeres Haushaltsloch. Dass der Umtauschkurs von 35 Dollar pro Feinunze dennoch bis 1971 besteht, liegt daran, dass die Verbündeten der USA nicht aufmüpfig werden und mit ihren Dollarbeständen brav US-Staatsanleihen kaufen. Bis auf einen, der französische Präsident Charles de Gaulle. Er will die Kriegskosten der USA nicht länger mittragen und fängt 1965 an, die französischen Dollarreserven in Gold umzutauschen. Mehr noch, mit einem U-Boot lässt der General das Gold nach Paris bringen. In gewisser Hinsicht hat de Gaulle die Todesglocke für das Bretton Woods-System geläutet. Am 15. August 1971 erklärt der US-Präsident Richard Nixon die Goldbindung des Dollar für beendet. Nach diesem sogenannten Nixon-Schock haben die westlichen Zentralbanken mehrere Versuche unternommen, das Bretton Woods-System durch künstliche Beatmung am Leben zu erhalten. Die Summe für die Deviseninterventionen wird vor allem für Deutschland astronomisch. Im März 1973 kündigt die Regierung von Willy Brandt an, den Dollar nicht länger zu stützen. Dem deutschen Beispiel folgen immer mehr Länder. Das Bretton Woods-System bricht endgültig zusammen.
Das Bretton Woods-System ist am Ende daran kaputt gegangen, dass halt sich alles um die USA zentriert hat und die USA am Ende auch im Zuge des Vietnamkriegs nicht mehr eine so stabilitätsorientierte Politik betrieben hat, makroökonomisch, wie es zum Beispiel Deutschland getan hat.
Sagt Ökonom Mattes. Die Institutionen, der IWF und die Weltbank, haben das System überlebt. Aus dem GATT wurde später die Welthandelsorganisation WTO.
Soweit der Beitrag von Shang Danhong über 70 Jahre Bretton Woods-Abkommen. Und das war's auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.